Wir feiern heute Erntedank. Wir feiern heute den Tag der Deutschen Einheit. Und wir schauen heute in der Predigtreihe. Aber nochmal zum Erntedank. Ich finde das wirklich schön, dass wir hier auch vorne sehen können. Das sind so Gaben, die Gott gibt, indem er unser Leben reich macht. Aber es ist so viel mehr als das, was wir von dem Schöpfer bekommen, aus der Schöpfung für den Alltag unseres Lebens. Aber er tut so viel auch für uns in unserem Leben, im Inneren und in dem, was wir auch gestalten. Und wir leben in der Gemeinde, das ist die Themenreihe Church, Gemeinde. Und heute lebendig mit Christus im Epheserbrief. Schauen wir in das zweite Kapitel. Und ein ganz wichtiges Wort, das da drin vorkommt, das wir entfalten wollen, ist das Thema Gnade. Und Gnade klingt in diesen Räumen, ich sag mal, wahrscheinlich etwas normal. Kann das sein? So ein bisschen wie Fußball im Fußballstadion. Oder wie das Wort Geld in einer Bank. Oder das Wort Medikament in einer Apotheke. Oder das Wort Burger bei McDonald's. Gnade. Wenn wir Gnade definieren wollen, dann ist es Gottes unverdientes Geschenk seiner Liebe zu uns. Und jetzt sagt wahrscheinlich jeder von uns, ja, das kenne ich. Aber die Frage dabei ist, kennen oder sind wir schon so weit, dass wir sagen können, wir leben aus dieser Gnade? Denn erst wenn wir aus der Gnade leben, ist das Leben auch verändert. Und ich will mal heute einen Versuch starten. Ich will mal fragen, ob wir Gnade sozusagen innerlich begriffen haben an 6 Fragen. Wie so ein Test, aber ich will mal so sagen, wenn du jetzt bei jeder Frage mit Ja antworten kannst oder überhaupt mit Ja antworten kannst, dann gilt das für dich wie für mich, dass wir wahrscheinlich noch nicht vollständig durchdrungen sind von dieser Gnade. Seid ihr bereit? Frage 1. Fühlt sich dein Christsein gerade wie Routine an? Naja, so gewöhnlich. Ein bisschen trocken, vielleicht ein bisschen langweilig. Dir fehlt die Motivation, die Freude, die Leidenschaft. Freude. Zweite Frage. Zweifelst du daran, dass du als Mensch liebenswürdig und wertvoll bist? Naja, wann tun wir das? Wenn wir vergleichen mit anderen und dann merken, naja, boah, da bin ich aber minderwertig. Dritte Frage. Hast du Schuldgefühle? Ich will mal so sagen, hängst du immer wieder an einer bestimmten Sünde fest und sagst dir, die kann Gott mir wirklich nicht vergeben. Vierte Frage. Ist dir egal, ob du in einer bestimmten Sache oder Thematik gerade gegen Gottes Maßstäbe lebst? Also du machst etwas bewusst, obwohl du weißt, dass es vor Gott nicht okay ist. Und denkst vielleicht, naja, ist doch sowieso alles Gnade. Ist doch nicht so schlimm. Fünftens. Hast du den Eindruck, dass du Gottes Gnade irgendwie verdienen musst? Naja, nicht so direkt, aber irgendwie merkst du, ah ja, wenn ich dies und jenes nicht tue, dann wird Gott sauer sein. Und vielleicht weist er mich sogar von sich. Und die sechste Frage, denkst du, dass du ein besserer Christ bist als andere? Also ein gewisser Stolz, der sich breit macht über deine geistlichen Leistungen. Und du siehst dich deswegen den anderen gegenüber überlegen, sodass du ja, sie in gewisser Weise immer wieder verurteilst auch. Keine Ahnung, welche von diesen Fragen du jetzt vielleicht innerlich mit Ja beantwortet hast. Ich habe auch mindestens eine gehabt. Es ist ernüchternd, das ist klar, aber jedes Ja bedeutet im Grunde so ein Stück weit, ja, wie weit ist die Gnade denn wirklich in mir? Und lebe ich das schon, was Gott mir zusagt, im Leben und nicht nur in der Erkenntnis? Wir schauen uns heute den Text aus dem Epheserbrief an, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Paulus schreibt, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Lieber Herr und Gott, wir danken dir, dass du uns solche kräftigen Worte gibst und wir bitten dich, dass du selbst zu uns redest durch deinen Heiligen Geist. Amen. Und je größer diese Gnade Gottes in unserem Leben erkennbar ist, dass wir merken, so groß ist Gott mit seiner Gnade, umso mehr wird das auch in unserem Leben etwas verändern. Es hat einen Effekt, wie sehr wir das in uns tragen, auf unser Denken, auf unser Fühlen, auf unser Handeln. Kennt ihr die Bilder von Vorher-Nachher? Vorher-Nachher-Bilder? Die gibt es in der Werbung oft. Also nehmen wir mal den Friseur. Friseur, ja, das ist Vorher-Nachher-Bilder. So richtig schön struppelig und wie auch immer die Haare und dann danach aufgestylt, super mit Gel und allem drum und dran. Und natürlich, hier kam schon natürlich auch die Diät, ja, also was vorher, nachher, ja, also dann komischerweise bei der Diät dann auch immer gleich, zumindest bei den männlichen Oberkörpern, dann durchtrainiert bis zum geht nicht mehr. Das ist alles ganz enorm, was so eine Diät alles bewirkt. Vorher, nachher. Hier in unserem Text gibt es auch einen ganz deutlichen, krassen Kontrast, den Paulus gebraucht. Tot und lebendig. Ihr wart geistlich tot. Da schauen wir uns mal das Bild an, ist wie ein EKG, wo der Herzton gezeigt wird. Und der Herzton unseres geistlichen Lebens wird bezeichnet als tot. Das ist dramatisch. Das ist die Verzweiflung aller Ärzte und all der, die da drum herumstehen, wenn eine Wiederbelebung auch nicht mehr geholfen hat. Tod. Ich liebe Gladiolen, Schnittblumen, die man so im Spätsommer schneiden kann auf den Feldern und so schön groß und bunt und so eine schöne Pracht, echt super. Aber ich muss auch sagen, es ist echt schade, dass die sind abgeschnitten und die verlieren ihre Kraft und Farbe und sie sind getrennt. Ein Bild, Epheser 2, hier, ihr wart tot, geistlich tot. Damit ist gemeint, dass die Beziehung zu Gott getrennt ist. Kein geistliches Leben, keine Verbindung mit Gott. Der Zustand des Menschen ist so, dass er die Gnade Gottes noch nicht erlebt hat. Und jeder Mensch ist von Natur aus erst einmal so, dass diese Verbindung von Gott und zu Gott so nicht gegeben ist. Der Mensch ist tot aufgrund seiner Verfehlungen bei Gott. Ja, was sind denn das für Dinge? Um diese Liste jetzt aufzuführen, das wäre richtig lang. Ich will das mal auf zwei Worte reduzieren. Es ist selbstsüchtiges Denken, ja, und selbstsüchtiges Verhalten, Tun. Und dann ist dieses Urteil so deutlich und so krass, geistlich tot. Und wenn du jetzt vielleicht kein Christ bist, und ich hoffe sehr, dass wir hier nicht nur als Christen beieinander sitzen, sondern dass du denkst, so schlecht steht es um uns, und das ist ganz egal, Christ oder nicht Christ, wir haben immer wieder diese Frage zu stellen, wie steht es um mein geistliches Leben? Und hier dieses Urteil so deutlich. Geistlich tot. Ich lese nochmal diesen dritten Vers. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängen. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Ja, aber wir denken doch in guten Taten und in schlechten Taten. Und also geistlich tot, das ist ja so absolut. Da ist, kann man denn nicht die guten Taten noch in die Waagschale werfen? Es geht hier drum um die innere Einstellung und die innere Ausrichtung nach Gott des ganzen Lebens. Es geht darum, dass Gott selber sagen kann, wo lang es geht in deinem Lebensweg und eben nicht die selbstsüchtigen Ziele. Wir sind geistlich tot, weil unsere Ich-Zentriertheit zu sehr im Mittelpunkt steht und nicht das Zentriertsein auf Gott. Also die erste Frage, die uns jetzt beschäftigt, sind wir wirklich so schlimm? Und die Antwort ist ja. In der Sünde lebt der natürliche Mensch einfach ich-zentriert und nicht Gott-zentriert. Aber der Text gibt noch eine zweite Frage, die er aufwirft. Steht es um uns schlimm? Ist die eine. Die andere, was sind denn die Konsequenzen? Sind die auch so schlimm? Was haben wir gelesen in Vers 3? Genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Was ist denn damit gemeint? Damit ist gemeint, dass das Gericht Gottes ansteht für Selbstzentriertheit, für selbstsüchtige Gedanken, das Leben nach den eigenen Gebieren der Natur. Das ist mit diesem Zorn Gottes gemeint. Genau genommen bedeutet das, dass das Leben nach dem Tod ewig von ihm getrennt ist. Warum so eine krasse Konsequenz? Ewiger Tod, ewige Trennung von Gott. Gott ist doch die Liebe, sagt die Bibel. Ja. Und es gibt zwei Perspektiven in der Bibel. Gottes Liebe und Gottes Zorn, Gottes Gericht. Und das sind keine Gegensätze bei Gott. Weil Gott heilig ist und diese Verfehlung, dieses Rebellieren gegen ihn, das ist nicht in seinem Heiligsein passend. Und auch als Mensch, wenn wir miteinander unterwegs sind, mal ehrlich, wir sind doch auch zornig, aufgebracht. Und die Sünde in uns, sie ist von dieser Selbstzentriertheit geprägt, ausgerichtet auf uns. Und was hat das mit Gott zu tun? Es ist im Grunde Majestätsbeleidigung. Ja, Gott ist die höchste und größte Majestät, die es gibt. Und wir beleidigen den heiligen Schöpfer des Universums, achten und ehren ihn nicht, sondern missachten und rebellieren gegen ihn. Majestätsbeleidigung. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, Vers 4 und 5. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Gott hat diesen geistlichen Zustand gesehen. Und das schmerzt ihn, das zerreißt ihm das Herz und er konnte nicht anders als eingreifen und das Herz des Menschen wieder zum Schlagen zu bringen, dass der Mensch wieder in eine lebendige Beziehung zu Gott kommt. Und das geschieht durch das Kreuz. Und deswegen haben wir ein ganz spezielles EKG-Bild. Ganz wichtig, das schauen wir uns mal an. Geistlich tot waren wir. Und dann ist dieses Kreuz von Jesus Christus, es ist die Wiederbelebungsmaßnahme Gottes für uns, die lässt unser Herz wieder schlagen. Schlagen für Gott. Es ist der einzige Reiz, der das Herz wieder zum Schlagen bringen kann. Das Kreuz der Versöhnung in Jesus Christus. Er ist gekommen, um diese Beziehung zu Gott wieder heil zu machen. Dafür hat er den Tod am Kreuz auf sich genommen. Gott wird in Jesus Christus Mensch, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Deswegen sagt Paulus hier, mit Jesus Christus lebendig geworden. Und wenn wir das im Glauben annehmen, was er getan hat, dann schlägt unser geistliches Herz wieder und wir werden lebendig. Der Glaube an Jesus rettet uns von dieser völlig hoffnungslosen Lage und wir dürfen ein geistliches Herz haben, eine Verbindung, die pulsiert zu Gott, eine Verbindung, die wiederhergestellt ist und sich auf ewig mit Gott verbunden weiß. Und deswegen steht auch in Vers 7, bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Überwältigend groß. Aus drei Gründen. Erstens, Gott rettet uns aus völlig aussichtsloser Lage, weil wir geistlich tot sind oder geistlich tot gewesen sind. Gottes Rettung kostete ihn unglaublich viel mit seinem Sohn Jesus Christus und er lässt uns wieder leben in der Verbindung mit Jesus. Und das ist Gnade, unverdient. Amazing Grace. Aber was bedeutet denn jetzt diese Gnade für unser Leben? Wenn wir sie richtig verstehen und, das haben wir gesagt, in unser Leben so hineinlassen, dann wird sie uns verändern. Aber wie kann sie denn verändern? Denn wir sind mit dem Sieger unterwegs, dem Sieger über Gottes Feind. Jesus ist Sieger. Jesus hat an Ostern den Tod überwunden und deswegen, da ist von der Kraft der Auferstehung die Rede. Die ist in uns. Wenn das so ist, dann dürfen wir doch mit Jesus auch mit dem Leben fertig werden. Wie also findet diese Veränderung statt durch diese Gnade? Sie wird unseren Charakter formen und verändern. Unsere Einstellung zu Gott wird sie verändern. Und letztlich wird sie unser Handeln miteinander, als Menschen miteinander, erneuern. Das neue Leben mit Gott also so verändert, dass es mit dem Sieger Jesus Christus etwas Neues gibt, auf das wir uns einlassen können. Und das ist hier im Vers 10 beschrieben, ist, das ist nämlich etwas, was Gott schon vorbereitet hat, was wir entdecken können und sagen, das ist es, das ist jetzt dran bei dir an Veränderung, am Inneren, am Umgang mit anderen. Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also quasi, was Gott entspricht, was Gott möchte. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist Nachfolge, in den Spuren Jesu zu gehen. Ich komme nochmal auf die Schnittblumen der Gladiolen zurück. Geistlich übertragen. Bin ich grundlegend mit Gott verbunden? Ist er sozusagen mein Wurzelboden? Und bildet er die Grundlage meines Lebens? Eben hoffentlich nicht abgeschnitten, wie die Gladiolen. Gehöre ich zu Gott oder gehöre ich nicht zu Gott? Lebe ich von dieser Gnade und lebe ich aus dieser Gnade, die dann meinen Charakter verändert, meine Einstellung verändert, mein Handeln verändert? Gnade ist unfassbare Auferstehungspower Gottes. Ich komme auf die Fragen des Anfangs zurück. Die Fragen, wenn ihr euch erinnert, ob die Gnade tief durchgedrungen ist. Was ist, wenn ich sagen kann, fühlt sich dein Christsein gerade wie Routine an? Nein, weil Gottes Gnade mich so ergreift und mich auch dankbar macht. Ja, sie kann sogar zu Leidenschaft und Freude führen. Oder die zweite, zweifelst du daran, dass Gott als Mensch liebenswürdig, dich als Mensch liebenswürdig und wertvoll gemacht hat? Nein, weil Gottes Gnade gezeigt hat, wie sehr er mich liebt. Mit all meinen Grenzen und Schwächen. Er hat sogar sein Leben für mich gegeben und mir dadurch gezeigt, wie wertvoll er mich findet. Und dann ist es gut, wenn ich mich nicht vergleiche und mich schlecht fühle mit anderen, wegen dem Vergleich mit anderen. Weil Jesus mich angenommen hat, wie ich bin. Hast du Schuldgefühle, die dich plagen? Wenn wir Gnade wirklich tief in uns tragen, sagen wir nein, weil ich weiß, dass mir Gott zu 100% vergeben hat. Gottes Gnade ist so groß, dass er die schlimmsten Sünden vergibt. Schauen wir in die Bibel, denken wir an den Mörder Mose, David, Paulus. Auch den vergibt er. Wie viel mehr wird er dir und mir vergeben? Das vierte ist, es dir egal, ob du in einer bestimmten Sache oder Thematik entgegen Gottes Maßstaben lebst? Nein. Weil es im Grunde unmöglich ist, Gottes Gnade auszunutzen. Und genau das würden wir tun in so einem Fall. Wenn jemand so gut zu mir ist, wenn jemand mich so sehr liebt, dann kann ich ihm in der Sicht nicht gleichgültig gegenüber sein oder so eiskalt weiter sündigen. Fünftens, hast du den Eindruck, dass du Gottes Gnade irgendwie verdienen musst? Wenn wir in der Gnade verwurzelt sind, kannst du sagen nein. Weil Gottes Gnade volles Geschenk ist. Also weder durch Beten, Bibellesen, Gemeindebeteiligung kannst du dir das erarbeiten. Es ist vollkommen geschenkt. Und das Letzte, denkst du, dass du ein besserer Christ bist als andere? Nein, auch ich war genauso geistlich tot und ich verdanke den jetzigen Zustand absolut und ausschließlich der Gnade Gottes. Und das macht mich demütig und barmherzig auch anderen gegenüber. Gnade hat Power, Gnade verändert unser Leben. Gern noch beten mit uns. Lebendiger Gott, wir preisen und loben dich und sagen dir Dank, dass das nicht Theorie ist, die wir hier lesen und hören, sondern es ist Gnade aus Jesus Christus, der du alles gegeben hast, Herr Jesus. Und damit sind wir auf dem Weg, verändert zu werden, wenn wir das tief in uns tragen und deinen Tod auch in uns tragen als Vergebung für unsere Schuld. Und diese Gnade zu leben, das ist ein Weg des Lebens, dass wir vieles lernen dabei. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, welcher dieser besonderen Punkte jetzt vielleicht bei uns auch relevant ist, dass du an uns weiterwirken kannst und dass viele von dieser Gnade noch erfahren. Amen.